Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
An der Stelle, wie immer, unser lieb gemeinter Hinweis. Bitte liked und subscribed unseren Kanal, abonniert unseren Kanal, unterstützt unseren kleinen, aber feinen Kanal beim Wachstum. Wir freuen uns immer sehr darüber.
In dem Sinne, danke vorweg.
Jan, also ich finde, dieses Auferstehungsphänomen, so nenne ich es jetzt mal, ist ja für mich, für meinen christlichen Glauben essentiell.
Und damit sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Es ist ja für mich und meinen christlichen Glauben etwas Essentielles. Und das Ganze, was da jetzt essentiell ist, ist in etwa 2000 Jahre später. Also das, was damals passiert ist, finde ich gut und richtig und wirklich interessant und ich lese es auch gerne, was dort in den Evangelien berichtet ist und dargelegt ist. Wir müssen aber auch im Kopf behalten, es ragt bis in unsere Gegenwart. Und wir beschäftigen uns bis heute und sicherlich auch über das Heute hinaus, also in die Zukunft hinein, mit diesem Thema Auferstehung. Das ist nicht lapidar, sondern es ist klar, essentiell, fundamental wichtig für unseren Glauben. Ohne die Auferstehung, also brauchen wir es nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch Petrus gewesen, der gesagt hat, ohne Auferstehung kein Christentum. Also für uns gläubige Christen ist die Auferstehung Jesu natürlich der Anfang gewesen.
Ja, weil es ums Weitermachen geht.
Richtig. Also und zwar in einer anderen Form. Deswegen finde ich ja diesen physischen Aspekt auch so spannend.
Ja, es geht Jesus und dann auch in der Folge den Aposteln, den Jüngern, also auch uns, auch wir sind Jünger, um das Weitermachen, das Weitergeben. Jesus sagt, nehmt Brot, nehmt Wein, esst und trinkt und tut das zu meinem Gedächtnis. Das ist Weitermachen, nichts anderes. Es geht ums Weitermachen. Und die Jünger nehmen diesen Auftrag nach dem Tod Jesu und dem Wahrnehmen des leeren Grabes an und machen tatsächlich weiter. Wenn dieses Grab aber nicht leer wäre, wo wäre denn dann, ich sag mal, der Spannungsbogen? Wo wäre dann das, was uns in Spannung versetzt, sag ich mal, also was uns eine gewisse Hoffnung gibt, was uns einen gewissen Auftrag gibt, was auch in gesunder Art und Weise unseren Ehrgeiz, unseren Forscherdrang beflügelt, einen Motor gibt, sag ich mal. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ganz essentiell.
Ja, und das ist für mich ein Beweis, wenn man so will, der Göttlichkeit. Also er hat ja mit der Auferstehung hat Jesus und auch Gott ja den Beweis angetreten, dass die Welt zu überwinden ist, dass der Tod zu überwinden ist. Also das heißt, damit wurde ja der Beweis angetreten, dass das Sterben nicht das Ende ist.
Also der Beweis, glaube ich, ist nicht gesetzt worden, sondern der Auftrag an uns, uns damit zu beschäftigen, in der Kombination aus Vernünftigem, also Rationalem und halt eben Gefühlsgespürmäßigem, also auch Emotionalem.
Oh, das ist spannend. Dann würde ich gerne wissen, was bedeutet denn für dich die Auferstehung? Also wo siehst du den Wert der Auferstehung? Warum ist die Auferstehung für dich essentiell?
Weil es darum geht, ich habe das vorhin schon gesagt, deswegen ist für mich zum Beispiel auch die Feier der Eucharistie oder überhaupt der Sakramente, aber speziell auch der Eucharistie wichtig, weil es ums Weitergeben, Weitermachen geht. Also das Erfülltsein von dem, was Jesus ausmacht, seiner Art zu leben, seinen Werten, seiner Botschaft, also dem, was er gepredigt hat und was er auch dann in der Tat getan hat. Das finde ich so wichtig, das kommt von Gott, weil Jesus einfach Gott ist.
Richtig.
Das kommt von Gott und das hat etwas Beständiges, etwas ewig Beständiges, das muss weitergehen. Wenn es nämlich nicht weitergehen würde, hätte es ein Ende. Und das, was von Gott kommt, kann kein Ende haben. Also insofern ist die Auferstehung, sag ich mal, Jesu und in diesem Sog, um es mal ein bisschen physisch auszudrücken, in diesem Sog der Auferstehung befinden wir uns auch. Insofern ist die Auferstehung Jesu essentiell. Sie ist für uns relevant, wenn auch der Körper vergeht und unser Geist, also unser Hirn, wir streiten vielleicht gleich oder wahrscheinlich sogar über das Stichwort Geist.
Richtig.
Also dann sage ich Hirn. Also wenn auch unser Körper vergeht und unser Hirn aufhört zu denken, unsere Seele, die etwas empfangen hat, die zur Erkenntnis gekommen ist, vom Wahrheitsgehalt dessen, was Jesus da gesagt und gemacht hat, die ist etwas so geprägt durch Jesus, weil göttlich, der ewig ist, etwas Bleibendes. Und die wird, wenn ich mir das so vorstelle, im Tod in etwas Neues hineingeboren.
Genau, das ist das, worauf ich, das so, ist für mich die Auferstehung.
Das ist so, also ich versuche das jetzt mit meinem, also ich spreche jetzt gerade sehr persönlich über meinen Glauben und das ist der Kern meines Glaubens.
Das ist es für mich auch. Also das ist für mich, die Auferstehung hat für mich zwei Komponenten. Die eine ist für mich mehr ein transformativer Prozess in Richtung Transzendent, in Richtung Göttlichkeit zulassen, Göttlichkeit empfangen. Und das zweite ist für mich, möchte ich umschreiben, mit einem Begriff der Wahrheit. Also Jesus hat damit, Gott hat damit ein Versprechen eingelöst und das, was er gesagt hat, ist Wahrheit, also ist wahr. Das ist, deswegen habe ich auch diesen Begriff Beweis benutzt. Für mich erfüllt er dadurch Wahrheit.
Ja.
Und das ist für mich die Auferstehung. Also alles, was er gesagt hat, ist wahr geworden. Alles, was Gott gesagt hat, was Gott versprochen hat durch Jesus Christus, ist in dem Moment wahr geworden.
Ich finde, auch das ist durchaus in der Kunst ablesbar. Mhm. Das, was ich gerade beschrieben habe. Also das Hineingeboren werden in ein neues Leben, einen neuen Zustand, wie auch immer. 2012 im Sommer hatte ich eine Beerdigung in Bremen. Und da kam die Gesellschaft in einer Trauerhalle zusammen. Das war ein relativ hohes Gebäude, beziehungsweise die Decke war ziemlich hoch. Und es war ein, also Tageslicht fiel da rein von einer Seite. Es war ein gewisser Lichteffekt, sag ich mal. Und dort haben wir dann die Trauerfeier gehabt. So, das ist so eine Andacht, die man dann so feiert. Der Sarg ist dort aufgebaut gewesen. Es gab ein bisschen Musik. Ein Lied wurde gesungen, verschiedene Gebete, Schriftlesungen. Ich hatte dort eine Ansprache. Und nach dieser Trauerfeier wurde der Sarg und wir als Trauergemeinde haben uns dem angeschlossen, durch einen Kanal geführt. Und am Ende dieses Kanals, also ein Gang, der relativ schmal war, wo man gut durchgehen konnte, aber wo der relativ schmal war, drei Personen konnten gut, vielleicht auch vier, gut nebeneinander gehen, aber das war dann auch eine kleine Strecke, die wir zurücklegen mussten, war am Ende dieses Weges, dieses Kanals, öffnete sich dann der Friedhof. Mit einer großen Weite. Und zufällig war es so, dass wir recht gutes Wetter hatten. Also es war ein warmer Sommertag, Sonne schien und es war wunderschön. Mhm. Also wir kamen von der Trauerhalle mit einem normalen Gottesdienst durch diesen Kanal in dieses Neue, in diesen neuen Zustand. Das war dann der Friedhof, fürchterlich traurig. Aber wir kamen aus der Trauerhalle durch den engen, dunklen Kanal ins Licht. Und das war also architektonisch, wie ich finde, hervorragend nachgebildet, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Also das neue Leben oder das Leben in etwas Neues hinein.
Da sprichst du ja auch noch einen Begriff an, einen Aspekt an, den ich mit Hoffnung umschreiben wollen würde. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele in, ich sag mal, irdisch schwierigen Situationen oder schicksalsgebeutelten Erfahrungen auch mit der Auferstehung so etwas wie Hoffnung verbinden, so etwas auf Schönheit, Liebe, Reinheit, auf was Gutes.
Ja, das ist so. Wir müssen auf zwei Aspekte hinweisen. Der eine ist positiv, der andere ist negativ. Ich fange mit dem Negativen an. Der Glaube an die Auferstehung ist auch im Rahmen der Kirchengeschichte oder im Laufe der Kirchengeschichte, auch in unserer Gegenwart, häufig gebraucht worden, um über den gegenwärtigen Zustand hinweg auf die Zukunft nach dem Tod hinzuweisen. Hm. So, das heißt, wir belassen alles im gegenwärtigen Zustand. Wir können sowieso nichts ändern. Alles ist mies und kann ja missbraucht werden. Fortschritt findet nicht statt. Entwicklung findet nicht statt. Wir lassen die Menschen dumm. So, weil das nächste Leben, das ihr dann habt, besser ist. Hm. Bunt und schön und glorreich und in der Gegenwart Gottes. Alles fühlt sich wohl an und warm und so weiter.
Also quasi Leben auf das Leben danach.
So, und das ist hochgradig gefährlich. Ich finde es auch missbräuchlich. Das gehört sich nicht.
Ich glaube, das ist auch nicht so gemeint.
Nein, weil, das ist Stand heutiger Theologie, sage ich mal, wir im Hier und Jetzt leben und das zu gestalten haben. Mhm. Auch auf das Gute hin. Das ist unser Kulturauftrag. Gleichwohl sage ich allerdings auch, dass all das, was unsere Seele prägt, auch ein, sagen wir mal, Endpunkt finden muss. Mhm. Und das ist halt eben das, was wir Himmel nennen, also Gegenwart Gottes.
Ich finde es ganz interessant, dass zum Beispiel Paul Celan, den habe ich sehr gerne gelesen, den Lyriker, den lese ich auch immer noch gerne, der hatte ja zum Beispiel sehr massive Probleme nach Auschwitz, da noch ein Glaubensbekenntnis in der Auferstehung zu sehen. Also er hat sich immer wieder mit religiösen und traumatischen Motiven in seiner Lyrik auseinandergesetzt. Und also Niemand zeugt für den Zeugen, also das ist aus Paul Celans Niemandsrose. Und er hat natürlich dann das Problem gehabt nach Auschwitz, wie kann man denn nach so einer Erfahrung, nach so etwas, was stattgefunden hat in einem irdischen Leben, da hat er die Auferstehung Jesu quasi als verlorene Hoffnung bezeichnet.
Also Auschwitz wird ja ganz häufig herangezogen, um, ich sag mal, die Hoffnungslosigkeit auszudrücken. Und das, was da passiert ist, ist auch also ganz furchtbar. Also jeder, der Schindlers Liste zum Beispiel gesehen hat als Film, da finde ich, ist das sehr, sehr eindringlich dargestellt. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, was wir allerdings sagen können, ist, dass Jesus das erlebt hat. Hm. Also Jesus.
Auf gut Deutsch, sein klingt jetzt, ich will es nicht verharmlosen, aber sein persönliches Auschwitz.
Ja. Also Jesus ist verraten worden. So wie auch die verraten worden sind, die in Konzentrationslagern, ob das die der Nazis waren oder an anderen Orten, umgekommen sind. Das ist Verrat am Menschen, an der Menschlichkeit. Das ist ein Verbrechen. Und Jesus hat das erlebt. Jesus hat einen ungerechten Prozess erlebt. Hm. Wo kurzer Prozess mit ihm gemacht wurde. Das war ja nicht fair. Jesus hat körperliche Misshandlung erlebt, die Geißelung. Und der Tod am Kreuz, das ist kein klinisch sauberes Nehmen des Lebens, wie es zum Beispiel bei der Vollstreckung eines Todesurteils in den Vereinigten Staaten stattfindet, sondern das ist richtig schmutzig. Also Jesus hat das, was dort in Konzentrationslagern, Folterkellern, wie auch immer, stattgefunden hat und stattfindet, das hat er selbst erlebt. So berichten die Evangelien. Und ich finde, das ist etwas, was sehr nahe geht. Also insofern muss man klar sagen, Jesus, Gott, kennt diesen Schmerz, den seelischen durch den Verrat, den körperlichen durch eine Geißelung oder wenn Nägel durch Füße getrieben werden. Und auch dieser Körper Jesu, Jesus selbst, ist auferstanden. Also die Hoffnung ist nicht gestorben, sondern auferstanden.
Ja, für Celan ist das eher dann auch noch so ein Motiv wie die ungelebte Sehnsucht. Also er definiert die Auferstehung als Sehnsucht, die aber unerfüllt bleibt.
Das verstehe ich nicht.
Ja, er ist damit der Auffassung, wenn so massives Leid geschehen kann, kann es keine göttliche, ja, es gibt keinen sichtbaren Beweis für eine göttliche Intervention. Also so würde ich es interpretieren, dass er gesagt hat, letzten Endes ist das sowas Unmenschliches gewesen und ein Ausbleiben von jeder Göttlichkeit, dass die Auferstehung letzten Endes eine Illusion sein muss.
Das ist natürlich eine starke, scharfe Kritik, die ich menschlich ganz verständlich finde. Und natürlich habe ich auch nie in so einer schwierigen, schlimmen Situation gestanden, wie es Menschen in Folterkellern oder Konzentrationslagern durchlebt haben.
Ich glaube, dass er das eher als Kritik an Gott gesehen hat. Also, dass er das eher sogar vielleicht eine Anklage an Gott ist. Wo warst du? Also, wenn du nicht jetzt dafür sorgst, dass es noch Zeugen gibt, eine Auferstehung, dann wird das hier nichts mehr mit der Auferstehung.
Ja, da ist er wie Thomas, den wir als den Ungläubigen bezeichnen.
Genau,
den,
so würde ich es eher verstehen wollen.
Den ich eher, also Thomas, so verstehe als denjenigen, der es genauer wissen will, vielleicht sogar ganz genau, wo es dann, sag ich mal, in eine gewisse Beweisführung geht. Dann entfernen wir uns allerdings vom Glauben und dann werden wir auch die Spannungsfeder los, die im Glauben vorhanden, ich möchte sagen, sein muss, um überhaupt im Glauben auch persönlich weiterzukommen. Wenn ich alles belegen kann, wenn Gott konkret eingreifen würde und die Folter nimmt, dann hätten wir einen Glauben, dann hätten wir einen Gott, der wie der Kapitän eines großen Raumschiffes vor einem großen Schaltpult steht, sitzt, bequem und nur die Knöpfe drückt und die Regler hoch und runter und so in dieser Art und Weise auf das Leben der Menschen einwirkt und wir wären Marionetten, sind wir allerdings nicht.
Genau.
Um den Preis, dass also Fürchterliches passiert und wir aufgefordert sind, in diesem Fürchterlichen, was passiert, ja, sehr abstrakt drücke ich das aus, also Kultur zu betreiben, also liebevoll zu sein, auf gelingendes Leben zu schauen. Das ist der Punkt. Also es ist ein anderes Gottesverständnis, von dem ich wage zu behaupten, dass Gott so nicht ist.
Ich glaube auch nicht, dass Gott, dass man ihm den Vorwurf machen kann, er hat das zugelassen, weil es waren ja Menschen, die das anderen Menschen angetan haben.
Genau.
Es war nicht Gott, der das angetan hat. Und das, finde ich, muss man auch immer in Relation setzen. Natürlich kann man die Frage stellen, wieso hat er das zugelassen? Aber letzten Endes haben wir Menschen den freien Willen und es waren Menschen, die das anderen Menschen angetan haben.
So ist es. So wie Jesus etwas angetan wurde durch fehlgeleitete Personen, die nicht reflektiert haben, die ideologisch festgefahren sind, so sind es nicht reflektierende Personen, die ideologisch festgefahren sind, die viel Leid auch in unserer Gegenwart verursachen.
Ja, das glaube ich auch.
So, und das ist der springende Punkt. Gleichwohl gibt es, und da komme ich dann tatsächlich doch nochmal zu Schindlers Liste, und ich glaube, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge auch schon einmal gesagt, da gibt es diese Szene in einem Konzentrationslager, einen Appell. Es ist ein Frauen-KZ und eine Frau ist krank und sieht auch krank aus und es geht darum, jetzt eine Selektion vorzunehmen. Und die Gesunden leben weiter, wie lang auch immer, und die Kranken kommen in die Gaskammer. Deine Frau ist krank, sieht auch krank aus und ihr droht das Aussortieren. Und die anderen, eine andere sticht sich in den Finger, es kommt ein bisschen Blut heraus und sie streichen das dieser Frau wie Rouge, auf die Wangen und die Frau sieht gesünder aus und überlebt zunächst einmal. Genau in diesen Szenen ist, glaube ich, Gott ganz gegenwärtig. Gelingendes Leben in fürchterlichem Umfeld. Und der Geist Gottes wirkt. Es waren Jüdinnen, also die hatten mit Jesus nicht viel zu tun. Im Grunde genommen gar nichts. Mhm. Sondern sie waren orientiert, wie bringen wir jetzt hier Leben zum Gelingen? Wie sind wir jetzt, sag ich mal, schöpferisch tätig, um in dieser ganz, ganz fürchterlichen Situation etwas Gutes, etwas Wahres, vielleicht sogar etwas Schönes zustande zu bringen?
Sind wir ein bisschen weggekommen vom Thema Auferstehung?
Ja, es geht darum, wie leben wir weiter? Wie lebe ich weiter? Das ist natürlich im Hier und Jetzt gar keine Frage, aber das sind die Dinge, die sich in unsere Seele einprägen. Dieser Liebesakt im Konzentrationslagerhof, das prägt sich in unsere Seele ein. Und eine so geprägte Seele, das ist jetzt eine dramatische Szene und eine dramatische Situation, das gibt es natürlich auch anders. Mhm. Ja? Eine geprägte Seele, also eine durch Liebe geprägte Seele, die geht in den Himmel auf. Und das ist hochrelevant für die Auferstehung.
Ja, und ich glaube auch, dass die Auferstehung mit dem Begriff der Freiheit zu verbinden ist. Also für mich ist Auferstehung auch grenzenlose Freiheit. Also das ist auch die Transzendent in die unendliche Freiheit. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, natürlich ist es schwierig, als christlich gläubiger Mensch, nicht gläubigen Menschen zu erklären oder überhaupt versuchen zu erklären, wieso man an so ein Phänomen wie Auferstehung in Anführungsstrichen glauben kann. Weil das ist natürlich klar, ich kann keinen Glauben erklären. Unter Gläubigen muss ich keinen Glauben erklären und Ungläubigen kann ich nicht erklären, was und woran wir daran glauben. Aber schlussendlich ist für mich die Auferstehung wirklich der Dreh- und Angelpunkt meines christlichen Glaubens und das war es auch für mich auf meinem Weg in den katholischen Glauben und in die katholische Kirche. Und auch wenn du jetzt über mich lachst, aber dann werfe ich dir jetzt nochmal einen Yogi an die Hand. Und zwar nochmal denselben. Nein, weil der mich sehr, sehr geprägt hat. Das ist, ich muss wirklich mal vielleicht die Situation nochmal schildern, in der ich mich damals befunden habe. Also Jesus Christus war ganz lange in meinem Leben kein Thema. Also nachdem ich konfirmiert wurde, war Jesus Christus kein Thema mehr in meinem Leben. Diese Kirche war mir suspekt, das waren nur schwere Eichentüren, wo Gebete runtergeleiert und Lieder gesungen wurden. Da ist meine Seele und mein geistlicher Hunger ist nicht satt geworden. Ich habe das dann sehr lange in der Philosophie gesucht und war eigentlich danach die nächsten 20 Jahre auf der Reise. Unter anderem auch im Zen-Buddhismus unterwegs. So, und ich habe überall extremst viel mitgenommen. Also ich kann gar nichts, ich möchte nie irgendwas missen von dem, weil es mich extremst geprägt hat. Und dass ich das erste Mal wieder mit Jesus Christus in Berührung gekommen bin, war über einen Yogi. Das war Paramahansa Yogananda. Das ist ein berühmtes Buch von ihm, die Biografie eines Yogi. Das hat zum Beispiel Steve Jobs immer bei sich getragen. Und das ist ein hochinteressantes, sehr spirituelles, faszinierendes Buch. Kann man auch geteilter Meinung sein. Aber ich kann nur aus meiner Sicht sagen, Paramahansa Yogananda hat sich als indischer Yogi dann hingesetzt und hat 2 oder 3 Werke, richtig dicke Schinken, über Jesus Christus verfasst und hat die anhand der Bibel belegt. Und er hat eine These vertreten, dass die Auferstehung Jesu auch gleichzeitig immer ein Hinweis ist, dass Jesus Christus auf gut Deutsch auch erst in dir auferstehen muss. Also Jesus Christus bedeutet, und das habe ich im übertragenen Sinne später in der Bibel ja dann auch gefunden, du sollst zuerst deinen menschlichen Tod sterben, deinen weltlichen Tod sterben, über diese Welt hinaus wachsen, damit Gott in dir leben und du in Gott leben kannst, und zwar schon in diesem irdischen Leben. Was sagst du denn zu so einer These?
Also das, was du gerade darlegst, das finde ich spannend und interessant. Dem kann ich auch einiges abgewinnen, das muss ich klar sagen. Also zu schauen, wie lebt denn Jesus in mir? Und natürlich nehme ich auch wahr, dass in unseren Kirchen wir natürlich die schweren Eichentüren haben, sag ich mal. Und manches an Glauben sicherlich auch, ich möchte fast sagen, tot ist. Das ist ein hartes Wort. Wir sind sehr politisch geworden als Kirche. Wir haben sehr Themen des Glaubens durchaus vernachlässigt oder sprechen in Formeln darüber, was häufig nicht sehr persönlich ist. Und ich glaube, es ist schon wichtig, die persönliche Glaubenserkenntnis, sag ich mal, auch weiterzugeben und darüber zu sprechen. Denn das ist durchaus etwas an Auferstehungsglauben, der in mir stattgefunden hat, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe.
Richtig.
In welcher Tiefe oder in welcher Flachheit auch immer, das spielt keine große Rolle. Und es geht auch nicht darum, dann hochgradig gebildet zu sein, Theologie studiert zu haben und solche Dinge, sondern es geht darum, vor allem sich damit auseinanderzusetzen und es in sich, sagen wir mal, zuzulassen und leben zu lassen. So, und dann kann ich im Glauben das Stichwort Auferstehung und das, was ich damit verbinden kann, auch annehmen, ohne Belege, ohne Beweise haben zu müssen, sondern sie findet in mir statt.
Und genau das ist es, was...
Und zwar hat sie nicht stattgefunden, das würde ich gerne noch anfügen, sondern sie findet statt.
Richtig.
Das ist ein Zeitraum, das ist ein Prozess, der abläuft und kein Blitz, der einschlägt.
Genau das ist es. Und genau das ist quasi mir dann auch in diesen darauffolgenden 12 Jahren nicht passiert, sondern das ist ein Prozess gewesen, den ich aktiv mitgestaltet habe in Zusammenarbeit, so möchte ich sagen, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus in der Auseinandersetzung. Sowohl im Außen, sprich durch Lesen und Beschäftigen, aber ich möchte einfach damit auch sagen, die Auferstehung Jesu Christi ist nicht nur ein äußeres Glaubensbekenntnis, ein äußeres Glaubenszeugnis, sondern ich habe durch diesen indischen Yogi gelernt, dass die Auferstehung Jesu Christi etwas ist, was in dir auch stattfinden muss. Also es muss im Innen stattfinden, damit du es im Außen wahrnehmen kannst, damit du auch die Bedeutung dieser Auferstehung ins Außen tragen kannst. Und das habe ich von einem indischen Yogi gelernt.
Ja, und so lebt dann Christus in uns.
Richtig.
Und Leben, wie gesagt, das ist kein Punkt, sondern ein Zeitraum, eine Strecke.
Ja, und wenn man so will, ist diese Auferstehung Jesu in unserem Innern eigentlich auch wie so eine Wiederbelebung des Göttlichen in uns selbst, eines Bewusstseins für unsere eigene Göttlichkeit, ein Bewusstsein für unsere transzendenten Fähigkeiten. Und das ist das, was mir halt im Moment in der Kirche komplett abhanden gekommen ist und was mir auch sehr fehlt, was wir in den Gesprächen haben, aber was mir sonst generell, wo ich ja dann auch ansetze und sage, was nützt mir denn die ganze Ritualisierung im Außen, wenn ich nicht im Innenverhältnis diese Auferstehung Jesu Christi in meinem Inneren, die Überwindung meines menschlichen Selbst ein Stück weit vorangetrieben habe.
Und genau das muss zuerst passieren.
Richtig.
Also zunächst mal muss ich in mir etwas spüren, also diesen Christus, den Auferstandenen, der mich auch freisetzt, der in mir auch eine gewisse Dynamik entfaltet. Ich nenne das immer Spannungsbogen. So, und dann gehe ich damit in den Ritus zum Beispiel, nur um dieses Stichwort ritualisiert eben einmal aufzunehmen. Dann gehe ich damit in eine gottesdienstliche Feier, dann gehe ich damit in ein Gebet, in eine Eucharistiefeier, was auch immer. Und besonders deutlich wird mir das, das sage ich wieder sehr persönlich, in diesem großen Gottesdienst, der Gründonnerstag beginnt, die Feier vom letzten Abendmahl, sich über die K-Liturgie, also die Liturgie des Leidens und Sterbens Jesu, erstreckt bis in die Osternacht hinein. Das ist etwas, wo wir ganz verdichtet dieses Geschehen haben, dass wir in uns annehmen und aufnehmen können, quasi aufsaugen können, sag ich mal, und aus dem heraus wir leben können. Annahme im Glauben setzt das dann voraus. Bei dir ist es auch eine stark intellektuelle Auseinandersetzung gewesen, die ganzen Yogis, die du gelesen hast und solche Sachen, die ganze Philosophie. So, das kann auch wesentlich schlichter stattfinden, das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle.
Ja, aber es ist wichtig, ist eine Erfahrung gemündet.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Es ist ja in einer
Erfahrung, Erkenntnis.
Genau, es ist ja nicht in der Theorie geblieben oder im intellektuellen Bewusstsein, sondern es war immer eine Erfahrung dahinter. Und natürlich gebe ich ehrlich zu, das erste Mal, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ich kann das auch nachvollziehen, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist und sich diesem Glauben nicht mehr verbunden fühlt. Ich war am Anfang auch verwirrt, als dann Jesus Christus in Anführungsstrichen wieder in mein Leben getreten ist. Das war am Anfang, ich sag's ganz ehrlich, mein ganzes System war auf Error eingestellt, weil ist das der Bibel-Jesus, der Jesus aus meiner Kindheit? Und das, was ich dann kennengelernt habe, war wirklich eine Glaubenserfahrung. Und diese Glaubenserfahrung, deswegen konnte ich so viel damit anfangen, mit es musste im wahrsten Sinne des Wortes, so empfinde ich es, ich kann es nicht anders formulieren, Jesus Christus erst in meinem Inneren auferstehen, bevor ich das dann überhaupt ins Außen tragen und im Außen leben konnte. Und wenn das fehlt, ist alles andere eine Hülle. Weißt du, was ich meine? Alles andere ist dann eine Glaubenshülle. Da bin ich zwar umgeben in einer Glaubensgemeinschaft, aber ich bin innen leer und innen tot, weil ich diesen Jesus und dieses Göttliche in mir nicht aktiviert habe.
Ja, und das ist dann das, was Paulus sagt, nicht mehr wir leben, genau, sondern Christus lebt in uns.
Richtig. Und das ist das, was ich dann auch meine, dann erfährst du auch eine göttliche Führung, weil du es dann spürst, weil dein eigenes Ego in den Hintergrund getreten ist, weil dein eigenes menschliches Ich-Bewusstsein, deine eigene menschliche Ich-Identität, die ja so wichtig ist, ist völlig unwichtig geworden, weil du gelebt wirst durch Jesus Christus und damit findet was ganz anderes statt. Das prägt mein Handeln, das prägt mein Sein und mein Denken.
Naja, völlig unwichtig, das magst du für dich so definieren. Das ist auch in Ordnung, finde ich, wenn ich das mal so
ein bisschen
herablassend sagen darf.
Danke.
Das können wir aber nicht von jedem erwarten, der uns jetzt hier zuhört, sondern erst einmal ist es, glaube ich, richtig und wichtig, dieses in sich zuzulassen und dann daraus zu leben, so gut es geht, sag ich mal. So, und dann ist das Irdische schon nicht ganz unwichtig, sondern es bekommt einen neuen Stellenwert. Also zum Beispiel ist es mir gar nicht mehr so wichtig, zum Beispiel Karriere zu machen. Das war früher etwas ganz anderes. Heute möchte ich meine Aufgaben gut erledigen, zum Beispiel. Also dieses Leben aus Christus ist nicht mehr das ich-bezogene Karriere machen wollen, sondern das, worein ich gestellt wurde, das, was ich auf dem Schreibtisch habe, ein bisschen salopp gesagt, das möchte ich im Sinne Jesu möglichst gut machen. Und wenn dann so etwas kommt wie eine Karriere, dann kommt sie. Und wenn sie nicht kommt, dann kommt sie eben nicht. Also es gibt vor allem ein erhebliches Maß auch an Gelassenheit.
Ja, ich würde es noch ein bisschen anders definieren. Es gibt einen schönen Spruch jetzt aus meiner spirituellen Vergangenheit, der sagt in übertragenen Sinne, und nach der Erleuchtung Kartoffel schälen, Steuererklärung machen, einkaufen gehen. Also das heißt, nur weil du das göttliche Bewusstsein in dir entwickelt hast oder Jesus Christus in dir auferstanden ist, heißt es ja nicht, dass du nur noch unterm Baum sitzt und irgendwie rosarote Elefanten zählst oder dass du quasi komplett lebensunfähig bist. Ganz im Gegenteil. Durch die Auferstehung Jesus Christus im Inneren bin ich der Auffassung, hat das, was du im Außen tust, sei es für deine Familie Essen kochen, sei es den Garten machen oder sei es sonst irgendwas oder deine Steuererklärung oder was auch immer, aber es hat eine andere Qualität.
So, und darauf will ich hinaus. Also wenn wir hier von Yogis sprechen und von Philosophie, dann geht es nicht um irgendwelche geistig-geistlichen Spinnereien, sondern das ist etwas ganz Konkretes. Teresa von Avila hat einen tollen Spruch zugesagt. Wer Gott nicht zwischen den Kochtöpfen findet, findet ihn auch nicht im Gebet.
Ja.
Das geht in diese Richtung.
Ja, absolut.
Also Gott finden auch im Alltag. Ich finde ihn dann, wenn Christus in mir lebt.
Richtig.
In den Aufgaben, in die ich gestellt bin. Und was dann passiert, passiert.
Von daher geben wir doch jetzt mal die Botschaft an Ostern weiter. Vielleicht hat der eine oder andere mal Lust, sich mit der Auferstehung des Jesus Christus in seinem eigenen Inneren zu beschäftigen, auch mal gedanklich sich zu überlegen, wie kann ich Jesus Christus in mir wahrnehmen, in mein Leben einladen, in mich selbst und auch zu erkennen, dass wir nicht nur äußerlich eine kirchliche, religiöse Feier mit der Auferstehung verbinden, sondern dass damit auch zutiefst eine innere Haltung verbunden ist, ein inneres Sein.
Ja, die kommt zuerst und dann gehen wir in die äußerliche Feier, in die Liturgie der Kirche.
In dem Sinne, Jan, danke ich dir für dieses Gespräch. Wir wünschen euch allen frohe und gesegnete Ostern und wir hören uns hier wieder nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.